Wenn man natürlich so eine ganze Jahresernte oder einen Jahresbedarf von irgendeiner Sorte vorfinanziert, dann das liegt dann eine Zeit lang bei einem selbst in der Rösterei rum. Es hat schon eine ziemliche Kapitalbindung. Ja, diese ganzen Worthülsen, das macht mich wirklich, das nervt mich halt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also ich wäre todunglücklich gewesen, wenn alle meine Gäste von Anfang an irgendwelche Leute gewesen wären, die einen Espresso nur mit einem lauten Schlürfen trinken können und die dann über das, was sie trinken, ein halbstündiges Gespräch mit dir führen möchten. Meine große Sorge war, ich mache auf und der erste Gast kommt rein und stellt dir eine Frage zum Thema Kaffee und du weißt sie nicht genau. Ich sage immer 7 Jahre kräftig oder fruchtig, obwohl ich es gar nicht mehr hören kann.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Episode 46 des Kaffeesahne-Podcast. Mein Name ist Anna und ich treffe mich hier mit inspirierenden Menschen aus der Kaffeebranche. Wir sprechen über Werdegänge, Nachhaltigkeit, Werte allgemein und natürlich über Kaffee. Meinen heutigen Gast haben viele von euch sicher schon mal gesehen oder zumindest verwechselt. Wir sprechen heute darüber, wie es geht, ohne Instagram zu einer wohlbekannten Rösterei in Stuttgart zu werden. Was hat sich seit 2015 getan? Bei Stefan und auch in der Branche. Aber erstmal schauen wir mal, wie es überhaupt losging. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr mal auf meiner Steady-Seite vorbeischaut und da vielleicht ein kleines Trinkgeld da lasst oder wenn ihr euch auf Instagram mit mir vernetzt. Viel Spaß! Ja, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass das endlich klappt. Und ja, also viele kennen dich ja, viele verwechseln dich gerne.
Mit Holger?
Oder, ja.
Ja, ich muss es immer wieder sagen, ich bin der Besseraussehende. Er mag das nicht hören, aber gut, es gibt einfach unumstößliche Fakten.
Ja, ich würde sagen, das klärt ihr untereinander. Okay, ja, also mich interessiert ja natürlich erstmal, bevor wir über Mokuschka, deine Rösterei, sprechen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, in Stuttgart, wo es eigentlich kein Specialty-Coffee gibt, eine Specialty-Coffee-Rösterei aufzumachen. Also was du für einen Hintergrund hast, dass du sagst, das kann ich.
Mhm. Es ist am Ende des Tages Schicksal gewesen. Es war nicht wirklich geplant, dass ich das in Stuttgart mache. Ich habe meine Kindheit am schönen Bodensee verbringen dürfen. Also ich bin da aufgewachsen, Grundschule, Abitur gemacht, mein Zivildienst und danach bin ich tatsächlich nach Frankfurt gezogen und habe dann dort meine Ausbildung zum Tonmeister gemacht. Ich habe dann da fast 12 Jahre gelebt. Also ich war jetzt letztes Jahr auf dem Coffee Festival wieder in Frankfurt und ich muss sagen, mir ist mein Herz wieder so aufgegangen. Also ich habe mich wirklich damals in diese Stadt verliebt nach vielen Jahren. Ich habe auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Und als ich 2009 für ein Studium tatsächlich nach Stuttgart gezogen bin, da gab es in Frankfurt auch noch keine Specialty-Coffee-Szene. Also das ist alles auch tatsächlich erst 2009, 2010 dort entstanden. Und ich bin dann, wie gesagt, für ein Studium hier gelandet. Und irgendwann war das Studium vorbei. Und ich hatte während des Studiums, ich habe auch was ganz anderes studiert, ist das, was ich jetzt mache. Und ich hatte mir irgendwie vorgenommen, ja, ich mache das mit der Kaffeerösterei und dachte irgendwo schon, ja, ich gehe zurück nach Frankfurt und irgendwie bin ich dann auf einmal hier hängen geblieben und habe angefangen in Stuttgart ein bisschen mich nach Locations umzusuchen, habe dann hier eine Zeit lang auch in einem Café gearbeitet und dann ja, hat eins das andere ergeben und ich glaube heute, so rückblickend, war das auch eine wirklich gute Entscheidung, weil ich tatsächlich hier, ja, wie sagt man so schön, eine carte blanche hatte. Also wir waren nicht das erste Café in Stuttgart, das Specialty Coffee ausgeschenkt hat. Das ist einem meiner Mitarbeiter ganz wichtig, weil es gab jemanden, die gibt es heute leider nicht mehr. Die hatten 3-4 Monate vor mir aufgemacht gehabt und hatten Kaffee von Bonanza Coffee bezogen. Aber wir waren eigentlich die erste wirklich reine Spezialitäten-Kaffee-Rösterei in Stuttgart. Und das ist tatsächlich bis heute noch so ein kleines bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen, ein Vorteil, den wir haben. Aber es ist etwas, was uns einfach auszeichnet. Jetzt sind wir haben gestern ein 7-jähriges Jubiläum gefeiert. Also jetzt gibt es uns 7 Jahre. Genau, 7 Jahre. Ich sage immer 7 Jahre kräftig oder fruchtig, obwohl ich es gar nicht mehr hören kann.
Sehr schön.
Genau, aber das ist eben tatsächlich, und das ist, was ja so witzig ist. Also jetzt machst du das 7 Jahre in der Stadt hier, bist wirklich gewachsen, bist angekommen und trotzdem jedes Wochenende stehen da neue Leute da und sind eben genau zu einer Frage, kräftig oder fruchtig beispielsweise, wie, was meinen sie damit? Und du denkst so, wie, immer noch? Kann das sein? Genau, und ich glaube, deswegen sind wir hier schon richtig. Also ich finde das nämlich tatsächlich eigentlich auch echt schade, wenn man sich so eine Stadt wie Stuttgart anguckt, die eine tolle Kaufkraft hat. Sie ist vielleicht nicht die attraktivste Stadt der Welt, aber hier hast du einiges, was sie schon noch durchaus lebenswert macht. Und für all diese Parameter, die eigentlich positiv für so eine Großstadt sind, sind wir hier, was Specialty Coffee angeht, sind wir irgendwie sehr schlecht repräsentiert. Also in den letzten Jahren immer mal wieder hier und da ein neues Café und ein neuer Ansatz, das ist schön, aber ich habe das Gefühl, es gibt manch andere kleinere Städte irgendwo, sei es in NRW oder sonst wo, da hast du eine ganz andere Dichte an Cafés, die sagen, hey, wir wollen keinen Kaffee haben. Und ich finde, solange das hier noch so ist, kann ich nicht weg.
Nimmst du mit auch. Ja, aber ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, woher die Motivation kam. Also, weil du hast gesagt, du hast was ganz anderes studiert.
Ach so, ja.
Und dann hast du gedacht, ich möchte schon eine Rösterei aufmachen.
Okay, stimmt. Da habe ich eine Abkürzung genommen. Am Ende war es so, ich habe als Tonmeister gearbeitet und ich habe hier ein Studium gemacht gehabt. Das ist ein verkürztes BWL-Studium für die Medienbranche. Und Ziel dessen war es eigentlich, für 2, 3, 4 Jahre nochmal die Seiten zu wechseln, um mir ein kleines bisschen mehr Geld auf die Seite zu legen und dann eben eine Kaffeerösterei aufzumachen. Also dieser Teil war soweit in mir schon gereift. Also ich beschäftige mich jetzt, glaube ich, bald 25 Jahre, aus dem Hobby ist entstanden jetzt bald 25 Jahre mit Kaffee. Und für mich war und ist bis heute noch tatsächlich das Rösten, hat für mich eine ähnliche emotionale Verbindung, wie es Kochen für mich eben hat. Und man muss überlegen, ich habe vorher viele Jahre in dem Beruf gearbeitet, da hast du manchmal auch 40, 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet, manchmal die Wochenenden, wenn du für irgendwelche Agenturen gepitcht hast. Und all das, was wir gemacht hatten, war nicht physisch. Also ich konnte abends Fernsehen gucken und dann siehst du vielleicht irgendwie im Werbeblock irgendwelche Spots, die bei euch gemacht wurden. Aber am Ende des Tages habe ich ganz viel auch oft wie in den Mülleimer gearbeitet, ohne auch irgendwie nur irgendein haptisch fühlbares Resultat zu haben. Und das war etwas, was ich mir in meinem Leben eigentlich schon wieder gewünscht habe. Also ich wollte wieder was mit meinen Händen machen. Ich wollte Dinge, die ich schaffe, sehen und spüren können. Und jetzt kann ich sie trinken. Der Teil mit dem Kaffee beispielsweise, der sich dann ergeben hatte, war eben auch etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Gastgeber zu sein, die ein bisschen so an meiner Leidenschaft oder an meinem Wahnsinn teilhaben zu lassen. Und ich glaube, das war der Grund. Also die Idee war eigentlich schon immer, auch während des Studiums, das Studium war nur Mittel zum Zweck quasi, um letztendlich meine Marktattraktivität ein wenig zu steigern. Als ich dann fertig war, habe quasi mit Sternchen mein Studium bestanden, habe mich dann auf ein paar tolle Jobs beworben, hat auch eine Zusage gehabt und dann habe ich irgendwie kalte Füße bekommen. Weil dann habe ich mir nochmal die Frage gestellt gehabt, so, warum machst du das? Und dann ist mir aufgefallen, naja, das Risiko ist nicht von der Hand zu weisen, wenn ich jetzt in einem neuen Job anfange und ich mich da auch beweisen möchte, dass ich will nicht sagen, vom einen Hamsterrad ins nächste springe, aber dass ich letztendlich so viel Energie da reinstecke, dass ich nach 2 Jahren vielleicht gar nicht mehr weiß, warum ich es eigentlich angefangen habe. Dann habe ich dieses Angebot ausgeschlagen und habe dann halt eben sehr reduziert 2 Jahre lang gelebt, angefangen mein Netzwerk auszubauen, dann eben, weil die Entscheidung gefallen ist, ich bleibe in Stuttgart, mich immer wieder hier so nach Locations umgeschaut, das war so, wo ist ein Leerstand, Zettel in Briefkästen geschmissen, halt so die üblichen Sachen. Also ich war da sehr, sehr aktiv und ich glaube auch, das war definitiv die richtige Entscheidung, weil Geld. Geld ist nur Mittel zum Zweck und am Ende des Tages gibt es immer Mittel und Wege, das auch zu beschaffen. Aber ich glaube, diese innere Motivation, die du brauchst, also so ein großes Projekt anzuschieben und zu machen, das geht gar nicht anders als das muss da sein. Das kann dann nicht irgendwie auch nebenbei laufen, so ich arbeite noch ein bisschen Halbzeit und ich mache das andere nebenbei. Also ich habe mich da voll und ganz drauf gestürzt und tatsächlich die für mich hilfreichste Taktik, die ich angewendet habe, war einfach, ich habe das so vielen Leuten erzählt und vor allem Leuten, die mir wichtig waren, dass ich so eine Erwartungshaltung und so einen Druck aufgebaut hatte, dass irgendwann klar war, ey, jetzt musst du das machen. Und das hat sich auch sehr, sehr schön angefühlt. Und ich bereue es bis heute nicht.
Also auch schon diese 2 Jahre, in denen du da so durch die Stadt gestreift bist und dich nach Läden umgeguckt hast, gehört das auch schon mit zu der Reise, die sich irgendwie schön angefühlt hat?
Auf jeden Fall. Also man muss sich das auch quasi so vorstellen. Also ich bin damals auch noch zwischen der Wohnung am Bodensee und in Stuttgart gependelt, weil meine damalige Partnerin und ich am Bodensee zusammen gewohnt hatten. Und ich hatte das Glück gehabt, dass mein Bruder in Stuttgart wohnt. Bei dem bin ich untergekommen. Und das klingt jetzt aber irgendwie nicht so nach einer... Das ist die Bromance und wir hatten hier so die Brüder-WG gehabt. Bei ihm war relativ wenig Platz. Das heißt, ich hatte bei ihm eine 4,5 Quadratmeter große Dachmansarde gehabt, die auch nicht sonderlich gut isoliert war. Es gab eine Toilette auf dem Flur. War relativ reduziert und ich habe am Ende des Tages dort 5 Jahre gewohnt.
Ja, sehr schön.
Genau.
Aber das ist ja oft so, ne? Also wenn es irgendwie so, nee, das machen wir jetzt nur mal hier so kurz
richtig, genau.
Zwischendrin, und Notlösung.
Genau, und das war aber auch mit, ich glaube, aus dieser Reduktion raus, da sind auch ganz viele Sachen irgendwie entstanden, wo ich gemerkt habe, was mir wichtig ist. Und ich fand auch tatsächlich diese ganze Suche, das war ja alles nicht an ein Datum aufgehängt, das ist ja das Schöne. Und als ich diese Location gefunden habe, wo wir jetzt sind, das war ja ein riesen Zufall. Also am Ende war das so, wir hatten über eine Frau, bei der ich ab und zu mal Lotto spiele, die hat zu mir gesagt gehabt, so hey, da vorne, die gehen raus. Und dann bin ich zu denen hingegangen, also da wo das Mokuschka jetzt ist, und da war früher so ein kleines Tagescafé drin. Und wann immer ich da vorbeikam, war zu. Weil die hatten irgendwie auch von 9 bis 13 Uhr und das war halt irgendwie nicht die Zeiten, zu denen ich unterwegs bin. Und ich habe mich da vorgestellt, da hat mir ein bisschen geredet gehabt und die waren super nett und die fanden die Idee spannend. Und die haben halt nur gesagt gehabt, ja, wir müssen einen Nachmieter stellen und bla bla und ja, wir setzen es dann am Wochenende in die Zeitung rein und ich soll ein Angebot machen. Dann bin ich noch ein, zwei Mal hin, habe so ein paar Sachen ausgemessen wegen dem Röster. Habe ich dann denen mein Angebot geschickt per E-Mail und wusste überhaupt nicht, was willst du denn da anbieten für einen Abschlag? Keine Ahnung, erste Gastro. Mhm. Und dann kam nichts von denen. Und dann bin ich dann irgendwie die Woche drauf, irgendwie am Dienstag oder Mittwoch nochmal hin und habe gesagt, du, ich wollte jetzt einfach nur noch mal kurz fragen, ich habe jetzt gar nichts von euch gehört, wie ist denn gelaufen am Wochenende? Ach ja, du, wir fanden dich jetzt so nett, wir haben jetzt beschlossen, wir setzen es gar nicht in die Zeitung und die kannst du haben.
Aber wir wollten dir nichts davon sagen.
Ach ja, genau. Das war also eine sehr, sehr positive Überraschung. Weil wenn man überlegt, also ich denke mal, das ist bei euch in Köln nicht anders. Also wir haben eine wirklich sehr charmante kleine Ecklage. Hätten die sowas in die Zeitung reingesetzt gehabt, das hätten sich Hunderte drauf gemeldet. Und ich weiß nicht, ob es dann geklappt hätte. Insofern, das Schicksal wollte das so. Und ich wehre mich nicht.
Also ja. Ja, ich finde die Herangehensweise super schön. Also, dass du halt auch sagst, ja, ich habe ein Studium, ich habe eine Ausbildung und eigentlich hätte ich da jetzt richtig gut bezahlte Jobs wahrscheinlich auch machen können, aber wollte ich gar nicht. Also einfach, dass du sagst, dass es das Geld nur Mittel zum Zweck ist. Das ist ja was irgendwie...
Manchmal leider auch mehr. Ja. Das ist jetzt aus der unternehmerischen Sicht betrachtet, aber nee. Ich bin da voll und ganz bei dir. Also das ist ja für mich auch wirklich so, man muss es so sehen, ich bin aus einem ziemlich gut bezahlten, tollen Traumjob, bin ich rausgegangen, weil ich gemerkt habe, und ich bin gegangen, wo ich gemerkt habe, so, es macht mir noch Spaß. Aber ich habe schon gemerkt, da ist eine Veränderung und ich habe mich in dem Metier als Tonmeister nicht weitere 10 Jahre gesehen. Und das Studium war insofern auch nochmal echt spannend, weil ich hab mich mit 34 Jahren eingeschrieben für mein Erststudium. War da quasi auch sozusagen so der bekannteste Student an der Hochschule, weil teilweise so alt wie manche meiner Professoren. Und muss auch sagen, da hatte ich schon auch so ein bisschen Bammel vorgehabt, wo ich gedacht habe, okay, krass, kriegst du das nochmal hin mit dem ganzen Lernen? Das sind jetzt ja alles junge Schüler, die sind ja so gedrillt, sich irgendwelche Stoffmengen reinzukloppen. Aber am Ende des Tages hat es gut geklappt. Ich habe gemerkt, mit einer gewissen Lebenserfahrung geht man einfach auch an die Aufgaben anders heran. Und am Ende kam alles so, wie es sein sollte.
Ja, also ich bin jetzt 34, ich könnte also auch noch anfangen.
Also ein super Alter.
Ja, und ich dachte mit 25, als ich nochmal an die Uni gegangen bin, also da war ich schon eine der Ältesten. Dachte so, ich komme hier mit meiner Lebenserfahrung rein.
Ja, kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Also ich bin ja am Anfang von manchen meiner Kommilitonen gesiezt worden. Oh. Du, habe ich gesagt, also das läuft nicht.
Nein.
Das ist sehr cool. Also das ist ja jetzt mit 46, wäre das ja angebracht. Aber es fühlt sich immer noch falsch an. Ich bin ja im Herzen, bin ich immer noch 25.
Ja, aber das ist ja auch die Branche, die das so ein bisschen mit sich bringt, dass man sehr, sehr selten gesiezt wird, oder? Du bestimmt auch immer noch.
Nein, ich werde meistens geduzt mittlerweile, ja. Das ist bei uns Gott sei Dank alles sehr, sehr unkompliziert und locker. Und das ist auch etwas, was mich, glaube ich, ein bisschen jung hält.
Ja, man fühlt sich dann einfach automatisch ein bisschen,
Richtig, genau. Ein
bisschen jünger. Ja. Du hast 25 Jahre, beschäftigst du dich jetzt schon mit Kaffee? Mhm. In welcher Form? Wie hat sich das verändert, vor allem in den ersten Jahren?
Also ich kann dazu mal eine kleine Anekdote erzählen. Also ich bin eigentlich relativ spät zu Kaffee gekommen, nämlich dann eben so mit 20, 21. Bei mir war das so, ich war als Austauschschüler in Amerika, bin 18 drüben geworden, also mit 17 bin ich rüber. Und ich kannte damals nur halt Filterkaffee von meiner Mama. Und das ist halt einfach nicht trinkbar. Und ich war da für ein paar Wochen in New York für so eine Vorbereitungsgeschichte. Und da, wo wir zum Frühstücken gegangen sind, gab es keinen Tee. Ich habe ja uns immer nur Tee getrunken. Aber die hatten Kaffee gehabt, amerikanischen Kaffee. Und da habe ich mich dann innerhalb von wenigen Tagen habe ich mich quasi herangetastet von, ich trinke da ein bisschen Kaffee mit viel Milch und Zucker zu. Das schmeckt ja gar nicht mal so schlecht so und nicht so stark. Und irgendwann habe ich den dann schwarz getrunken. Und muss sagen, also ich mit 17, also dass mir da meine Hoden nicht geplatzt sind, das ist schon fast ein Wunder. Also ich kam mir unglaublich männlich vor und ich habe das auch das ganze Jahr durchgezogen. Ich habe da viel Kaffee schwarz getrunken und dachte so, das ist so. Bis ich zurückkam und meine Mutter mir einen Kaffee angeboten hatte, ich den dankend angenommen habe und den schwarz getrunken habe, dann dachte, das war's. Bin dann wieder zu meinem Grüntee umgestiegen und bin dann, wie gesagt, Anfang 20 habe ich eine Espressomaschine geschenkt bekommen. So eine kleine Seiko-Maschine, die nichts groß konnte. Aber da habe ich dann festgestellt gehabt, dass Kaffee nicht gleich Kaffee ist. Und da hat es mich so ein bisschen gecatcht und ich war dann wirklich bestimmt ein ganzes Jahrzehnt so ein eingefleischter, ich trinke auch nur Espresso und Filterkaffee, das ist nichts. Bis ich irgendwann mal einen vernünftigen Filterkaffee getrunken hatte und einfach mal gedacht habe, so, okay, das hat nichts mit dem zu tun, was du kennst. Und da gab es kein Halten mehr. Mhm. Und das ist halt wirklich so, also ich war dann schon auch immer in meinem Freundeskreis so, dann immer so ein bisschen so der Kaffee-Nerd, das ist ja heute hat ja jeder so einen in seinem Freundeskreis so. Und,
kennt man.
Und die sind genau irgendwann, ja, ist nicht zu vermeiden. Und die sind heute natürlich auch nochmal, glaube ich, um einiges technisch hochgetunter, wie wir das damals waren. Aber so mit den Mitteln, die mir damals zur Verfügung standen, hatte ich schon so einen gewissen Wahnsinn gehabt. So. Und ich habe es halt vor allem auf der Ebene ausgelebt, dass ich immer versucht habe, mit dem Equipment, was ich hatte, klarzukommen und halt eben aber sehr, sehr viel bei den Kaffees gewechselt bin. Und viel bestellt habe, bundesweit, irgendwann auch ein bisschen aus dem Ausland. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, das ist ein riesiges Feld und da ist tatsächlich bei mir auch die Leidenschaft und auch der Wunsch nach dem Rösten dann irgendwann geboren worden, weil ich mich mal gegen eine Kochausbildung entschieden hatte und Kochen ist mein großes Hobby und das bleibt es auch. Aber ich habe festgestellt, dass eben die Zubereitung von Kaffee ist das eine, aber die hat mich eigentlich gar nicht mehr so sehr interessiert. Für mich war es wirklich dieses, wie kriegst du es hin, dass Kaffees so unterschiedlich schmecken können. Und hatte mich dann eben auch schon vor Gründung der Rösterei dann einfach auch ein bisschen mit der Botanik beschäftigt, mit Varietäten, so eben.
Was man halt so macht, ne, wenn man sich dann irgendwie wirklich mit so einem Thema beschäftigt und halt sich schon in den Kopf gesetzt hat, dass da irgendwie mehr draus werden soll.
Werden soll, genau, ja. Laut geträumt habe ich eben immer, genau.
Ja, alle wussten Bescheid. Und als es dann soweit war, dass du den Laden hattest, wie bist du das dann angegangen? Weil ich kann mir vorstellen, dass sich das ja auch jetzt ein bisschen geändert hat. Viele, die jetzt mit einer Rösterei starten, die haben irgendwie schon mal 5, 6 Kontakte an der Hand und wissen, wo sie irgendwie wirklich direkt gehandelten Kaffee herkriegen oder so. Und wissen auch, oh, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und das sah ja, gehe ich jetzt mal davon aus, vor 7 Jahren noch ein bisschen anders aus.
Ja, wobei das echt ein Thema ist, da schwillt mir immer so ein bisschen so der Kamm. Das ist,
ja, da können wir super gerne gleich auch drüber sprechen.
Direkter Handel. Ja. Kriege ich immer so leicht pochende Halsschlagader. Dabei bin ich ein ganz lieber Typ. Das war vor 7 Jahren anders. Aber ich glaube, da ging das gerade schon so los, dass alle irgendwie, nur wenn sie bei irgendeinem Rohkaffeehändler, der irgendwie besser Kaffee einkauft, dann irgendwie sagen, das ist direkt gehandelt. Für uns war das von Anfang an aber wichtig, dass wir nicht von irgendwelchen Multigroßhändlern gekauft haben. Wir hatten damals Kontakte. Also ich hatte eine Ausbildung gemacht, bevor ich angefangen hatte, beim Coffee Consulate in Mannheim. Ich habe da meine Koffeologen-Ausbildung gemacht. Das war so meine erste fundierte Basisausbildung, die ich hatte. Einfach weil ich, meine große Sorge war, ich mache auf und der erste Gast kommt rein und stellt dir eine Frage zum Thema Kaffee und du weißt sie nicht, genau. Und das habe ich gemacht gehabt und ich musste da feststellen bei manchen meiner Kursteilnehmer, dass man auch mit dem gleichen Vorhaben da starten kann und noch viel weniger Vorwissen hat, wie ich das hatte. Das habe ich erstmal beruhigt ein kleines bisschen und ich wusste irgendwo, hey, du hast ein Fundament, da kannst du gut drauf aufbauen. Und wir hatten eben ein Stück weit dann eben in dieser Schulung auch Kontakte zu verschiedenen Rohkaffeehändlern bekommen. Also ich habe dann auch eben von Anfang an viel bei Fertin gekauft, Nordic Approach war uns bekannt, Kontakte in Belgien, wo halt eben schon eine gewisse Transparenz da war und wo einfach ganz klar war, okay, der Fokus hier ist, es wird Spezialitätenkaffee gekauft und damals hat noch keiner groß jetzt irgendwie nach, hey, wie sieht es mit Farmgate und FOB aus? Das kam bei uns auch erst ein bisschen später. Aber Fakt war halt, die Qualitäten waren halt schon wirklich sehr, sehr hoch und wir haben einfach auch gemerkt gehabt, dass gibt da eine gewisse Vertrauensbasis, dass wir auch das Gefühl hatten, die Kaffees werden dort zumindest nach gewissen ethischen Standards eingekauft, was uns wichtig war. Ja, so ging es los. Riesennetzwerk hatten wir nicht, also wir haben klein und bescheiden gestartet. Ich glaube, das Spannendste für mich ist manchmal auch noch so, ich mir überlege, oh Gott, ich wünschte, ich könnte eine Zeitreise mit meiner Sensorik jetzt machen und könnte meine ersten Kaffees nochmal trinken, vermutlich. Ja, ohne Röststeuersoftware, mit irgendwelchen handgeschriebenen Listen und aber trotzdem, es hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, so hat jeder angefangen. Ich glaube, das war tatsächlich das Spannendste beim Aufmachen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich bei einem befreundeten Kollegen in Mannheim ein, zweimal rösten konnte, der nämlich die gleiche Maschine, auch einen 15er Gießen, wie wir hatten. Und der hatte auch keine Röstsoftware gehabt, das waren seine Kaffees. Das war halt irgendwie, ich kann mal gucken, wie die Maschine funktioniert. Ja, und irgendwann stehst du dann da und dann steht dann dein Röster und dein Rohkaffee bei dir und du sollst irgendwie machen. Also das war schon...
Hoffentlich wird die erste Röstung richtig gut.
vor allem richtig gut. Ich glaube, ich habe meine erste Röstung, habe ich dann eine Woche vor Eröffnung gemacht gehabt. Also wir haben mit super frischen Kaffees gestartet und ich glaube, wir haben damals noch heller geröstet, wie wir es jetzt machen. Also man wächst mit der Sache. Aber das ist schon...
Ja, und vor allem auch wirklich mit dem eigenen Röster, kann ich mir vorstellen. Also weil wir jetzt ja zum Beispiel... immer nach Düsseldorf. Wir rösten ja bei Schwarz.
Okay.
Und da fahren wir halt alle 2 bis 3 Wochen oder so hin, machen so unsere paar Röstungen. Aber in diesen 2 bis 3 Wochen passiert ja auch total viel. Und irgendwie so die Möglichkeit zu haben, eigentlich wirklich jeden Tag an diese Röstmaschine zu gehen und ein bisschen rumzuprobieren und einfach auch mal so ein bisschen, ich habe einen Einfall und lass das mal ausprobieren. Das geht halt nicht, sondern wir fahren dahin. Wir sagen, wir haben 6 Röstungen, wir machen 6 Röstungen und dann fahren wir wieder. Da passiert natürlich auch einiges und ich würde sagen, wir haben uns da jetzt auch ein bisschen weiterentwickelt in einem Jahr. aber natürlich anders, als wenn es die eigene Röstmaschine ist.
Das stimmt, wobei das auch wirklich bei uns am Anfang, also wir hatten ja die ersten, weiß nicht, 3 oder 4 Jahre war bei uns quasi montags immer zu. Wir hatten den Röster bei uns im Café stehen. Ich meine, wir haben eine Grundfläche von, keine Ahnung, das Café ist vielleicht 55 Quadratmeter groß. Da stand das Ding, hinten standen immer so abgesperrt ein paar Kaffeesäcke. Rohkaffeelager war sehr, sehr weit und einige Treppenstufen entfernt. Wir hatten eine ganze Zeit lang eben wirklich nur einen Produktionstag. Und ich weiß auch, es gab Leute, die wollten uns nicht glauben, dass wir da rösten. Weil wir danach, weil wir danach halt immer aufgeräumt haben und zwar halt einfach sauber, weil da sitzen ja sonst tagsüber dann halt die Gäste. Die dachten, das ist irgendwie Deko. Da habe ich auch gedacht, okay, das ist immer eine teure Dekoration, die ich mir da reinstelle, aber gut. Und irgendwann sind wir aus diesen Strukturen rausgewachsen und wir sind dann halt, ich glaube, jetzt vor 3 Jahren sind wir mit der Rösterei umgezogen. Haben also quasi im Laden ein kleines bisschen Platz für 2 Tische dann halt eben gewonnen, die jetzt da eben stehen und rösten mit der gleichen Maschine jetzt in einer anderen Location. Und rösten mittlerweile an 3 Tagen die Woche. Mhm. Aber das ist eben mit diesem, was du gesagt hast, dem Lernprozess. Ja, klar, wir hatten dann halt irgendwann auch mehr Röstungen, die wir gemacht haben. Aber wir haben eine ganze Zeit lang haben wir tatsächlich wirklich nur an einem Tag die Woche geröstet. Was aber dann irgendwann zu so einer Arbeitssituation geführt hatte, dass wir dann so 13, 14 Stundentage hatten, so, um das halt alles hinzubekommen. Plus es musste auch alles an dem Tag abgepackt werden. Ja, da sind wir schon froh, dass wir jetzt ein bisschen komfortabler und ohne Zeitdruck arbeiten können.
Ja, also und sinnvoll ist es natürlich auch nicht, ne, jeden Tag irgendwie für 2 Röstungen den Röster anzuschmeißen.
Nee, also
das kommt ja dann vielleicht auch noch dazu, aber 13-Stunden-Tag muss dann aber auch nicht.
Nicht wirklich, das macht auf Dauer, ja, und das macht dir selbst auf Dauer keinen Spaß. Ich meine, du machst das, es ist dein Geschäft, es ist dein Baby, aber am Ende des Tages, ich war ja recht schnell in der Situation, wo ich die Dinge nicht alleine machen kann. Und dann brauchst du natürlich auch Mitarbeiter, die da mitziehen. Und ich finde es toll, wie lange die das gemacht haben. Also man muss immer bedenken, Montagsrösttag bedeutet, es gibt jedes Jahr einen Ostermontag und einen Pfingstmontag. Da sind die auch gekommen.
Muss.
Ja. Weil die das natürlich verstanden haben. Ja, das ist jetzt einfach schon sehr, sehr angenehm, dass wir das jetzt ein kleines bisschen umschiffen konnten. Aber das werdet ihr auch noch merken, das war bei uns auch so, wenn ich jetzt noch nicht reingucke, so in die alten Sachen. Mann, was wir damals manchmal für Mini-Batches heute, also im Vergleich zu dem heute hatten. Also jetzt fahren wir halt, haben so unsere Standardgrößen, die wir machen, mal etwas kleineres. Aber das, was wir manchmal da reingeschmissen hatten, also das würden wir heute nie befüllen. Einfach weil wir sagen, warum? Das ist ja innerhalb von 2 Stunden ausverkauft.
Ja. Ja, wir gehen auch stark davon aus, dass das, sobald wir hier öffnen, dass wir da auch nicht mehr hinterherkommen.
Mit Sicherheit.
Bei uns steht ja jetzt quasi auch an, dass es gibt eine neue Röstmaschine und das ist halt ein 20-Kilo-Röster und kein 12-Kilo mehr. Heißt, da werden wir uns auch auf Veränderungen einstellen müssen. Und so wie es aussieht, ist das aber halt vom Timing her ganz gut. Dass es dann für uns auch echt ganz gut passt.
Ist echt eine super Zwischengröße, glaube ich. Also ich weiß, ich hatte damals ich hatte mit einem 6-Kilo-Röster gespielt gehabt. Und ich bin super froh, dass mir vehement von jemand geraten wurde. Also diese, was waren es denn? Vielleicht waren es 5.000, 6.000 Euro, die es mehr gekostet hätten. Nehmen Sie die größere Maschine. Sie werden sie brauchen. Und war bei uns dann auch relativ schnell, weil am Ende des Tages, ich meine, röste ich jetzt 2x6 oder röste ich 1x12? Das ist, und irgendwann ist das echt ein wichtiger Zeitfaktor so. Und ich glaube, wenn wir damals auch schon die Möglichkeit gehabt hätten, einen 20er zu kaufen, vielleicht hätte ich sogar das gemacht, weil das einfach so eine sehr, sehr komfortable Zwischengröße ist, wie ich jetzt heute merke. Ich denke mal, bei uns wird es jetzt auch wie bei dem einen oder anderen Kollegen in 1-2 Jahren dann nochmal die nächstgrößere Maschine werden, so einfach, weil du dann halt einfach guckst, dass du halt nicht irgendwie 5 Tage die Woche da irgendwie 8 Stunden röstest, wenn du das auch in 3 machen kannst.
Ja, genau, den Schritt, den gehen ja jetzt gerade super viele.
Was halt einfach zeigt, so dass wir halt, dass wir alle irgendwie unsere Arbeit gut machen und dass es einfach momentan ein, dass wir uns in einem Marktsegment befinden, was im Wachstum ist, was Anklang findet. Und das freut mich wirklich super, weil es sind ja nicht nur, sind ja eben nicht nur die Kaffee-Nerds, die bei uns Kaffees kaufen, sondern halt eben auch viele normale Leute, die dann jetzt weg vom Supermarktregal sind.
Ja, also gerade, also das sind ja auch eher sogar die Leute, die uns unser safes Einkommen irgendwie sichern. Ne? Also so die Nerds ist total super, dass die so den Online-Shop regelmäßig besuchen oder so und wirklich auch so neue Sachen viel ausprobieren wollen, aber die kaufen ja nicht
regelmäßig
jede Woche,
genau.
Genau, sondern die kaufen jede Woche woanders.
Genau, das ist bei denen eher so ein bisschen so fast schon verpönt irgendwie. Also jeder von denen, also es ist ja auch gut, geht mir ja auch so, jeder hat dann bestimmt irgendwo vielleicht so seine Heimrüsterei, ja. Genau, irgendwie, die er am meisten auch trinkt, aber trotzdem wird dann viel gewechselt. Man hat seine Bohnen-Subscriptions, das ist normal, also bei uns ist genau das Gleiche. Also es sind eher so diese normalen Leute. Und ein Stück weit ist es
auch. Ist auch schön, wie wir davon sprechen. Also ja. Die Nerds, die normal. Aber ja.
Ja, aber
die Kategorien können wir sehr gut nutzen.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, also ich wäre todunglücklich gewesen, wenn alle meine Gäste von Anfang an irgendwelche Leute gewesen wären, die einen Espresso nur mit einem lauten Schlürfen trinken können und die dann über das, was sie trinken, ein halbstündiges Gespräch mit dir führen möchten. Das kannst du auch mal leisten, aber man muss halt am Ende des Tages auch sich realistisch bleiben. Im normalen Tagesalltag gibt es noch andere Gäste und da muss man halt irgendwie jedem ein bisschen gerecht werden. Und ich mag den Austausch über Kaffee, weil mir Kaffee unglaublich wichtig ist und ich bin auch offen für Feedback und Kritik und teile auch gerne mein Wissen. Aber ich bin wirklich, wirklich froh, dass das, was wir bei uns auch geschaffen haben im Mokoschka, dass wir da wirklich so ein bisschen so einen Querschnitt so durchs ganze Viertel gemacht haben. Also wir haben ältere Omas, die seit vielen Jahren kommen, Kaffee bei uns trinken und Bohnen für zu Hause kaufen. Und wir haben eben auch den Nerd, aber wir haben die Schüler. Das ist mir irgendwo ganz wichtig, weil wir uns halt irgendwo auch ein bisschen einfach auch als nicht nur, also auch wenn es Spezialitätenkaffee ist, soll es halt kein Spezialistenkaffee sein, sondern es soll halt soll ein Produkt sein, an das sich jeder herantraut. Und tatsächlich ist es halt hier bei uns, wie man sagt, im Schwabeländle, da ist man halt, ja, man sagt immer, die sind geizig. Ich sag mal, sie sind preissensibel. Und natürlich sind mit dem, was wir hier machen, sind wir teurer. Aber das müssen wir auch sein. Also ich meine, wir kaufen zu ganz anderen Rohkaffeepreisen Kaffee ein. Wir sind auch immer eine kleine Manufaktur. Der Kaffee läuft da durch einige Hände bei uns. Da kannst du nicht sagen, ja, das Kilo kostet bei uns 19,90. Das kriegen wir einfach nicht kalkuliert. Das heißt, deswegen musst du den Leuten, die dann halt so ein bisschen preissensibel sind und da vergleichen, musst du einfach auch klar machen, warum es denn so ist. Und am Ende des Tages ist es ja Gott sei Dank immer so, dass auch bei, wie gesagt, in Anführungsstrichen den normalen Menschen am Ende des Tages der Geschmack überzeugt und sie wiederkehren, weil sie sagen, was auch immer, es schmeckt mir besser, es bekommt mir besser. Es gibt so viele Faktoren und für uns oder für mich war eigentlich immer die Stellschraube oder der Maßstab, an dem wir messen, sind wir auf dem richtigen Weg, ist für mich halt immer eher so der Bohnenverkauf. Weil wenn ich frei habe und ich treffe mich mit einer Freundin oder mit einem Freund in einem Café und da hast du einen Barista, der weiß, was er tut und du kriegst einen geilen Kaffee serviert, ist super, natürlich schmeckt es. Aber wenn ich halt irgendwie das nackte Produkt mit nach Hause nehme und ich in meinem Setup damit kämpfen muss und trotzdem sage, das ist 9 Euro, das ist 12 Euro für 250 Gramm wert und ich komme wieder, dann haben wir was richtig gemacht.
Ja, voll. Also weil das Kaffee trinken im Café, da gibt es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
Auf jeden Fall.
Und was die Qualität angeht und trotzdem lieben es alle. Also,
richtig, genau. Aber bei uns war es, mir ist halt immer wichtig. Also wir versuchen ja auch schon auch unsere Mitarbeiter wirklich echt intern gut zu schulen und auszubilden. Einfach weil wir in den letzten Jahren jetzt ein bisschen so einen Maßstab einfach jetzt vorgelegt haben. Und da wollen wir jetzt natürlich auch nicht mehr drunter fallen. Und ich bin auch echt froh. Also ich meine, wir hatten es ja jahrelang gehabt, dass die Leute dann bei uns reinkommen und dann die Kaffeetassen noch reingebracht haben, weil sie fast sich wie zu Hause gefühlt haben und gesagt haben, es war echt lecker. Und du denkst dann, hey, du hast gezahlt, du kannst auch aufstehen und kannst die Tasse stehen lassen. Aber das ist ja für den, der es gemacht hat, wirklich ein ganz, ganz tolles Feedback. Und diesen, ja, ich möchte sagen, diesen Spirit, aber so sagen wir mal, diese Stimmung und auch dieses, Barista-Gastverhältnis versuchen wir ein kleines bisschen weiter zu kultivieren. Also versuchen halt eben Spezialitätenkaffee auf hohem Niveau zu machen, aber halt eben dabei eben jetzt nicht der belehrende Kaffee-Nerd zu sein, sondern eben immer nahbar, offen für eine Beratung, für eine Empfehlung und halt vor allem gute Gastgeber. Das ist tatsächlich etwas, was sich in den letzten Jahren hier Gott sei Dank bei uns in der Szene ein bisschen geändert hatte, so, weil lange Zeit hat man so das Gefühl gehabt, naja, wenn der Kaffee gut ist, kann ich auch ziemlich barsch zu dir sein. Und das finde ich irgendwo nicht richtig so, weil am Ende des Tages, der Gast zahlt ja den Kaffee.
Ja, voll. Und so kriegst du doch auch niemanden. Also so, wie überzeugst du denn so jemanden davon, dass dein Produkt vielleicht ganz geil ist?
Na, mit viel Laufkundschaft halt eben. Genau.
Aber wenn du halt, Touristen.
Touristen, genau. Also Leute, die halt dich halt irgendwo markiert haben, einmal besuchen wollen und nicht wiederkommen. Genau. Und das ist bei uns halt eben auch von Anfang an anders gewesen. Also wir sind in der Lage, da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass die Leute, die bei uns im Kiez wohnen, dass die auch regelmäßig wiederkommen. Und das kriegst du nur hin, indem du die auch irgendwie halbwegs freundlich behandelst.
Ja, du hast jetzt gerade eben die Preise angesprochen, also dass du den Leuten quasi auch offenlegen kannst oder erklären kannst, warum der Kaffee eigentlich so viel kostet.
Ja.
Und ich meine, das ist ja ganz, also viele haben ja erstmal auch gar kein Verständnis dafür, warum jetzt ein Kaffee in der Gastronomie zum Beispiel so viel kostet, wie er kostet, weil da ja noch viel mehr mitspielt als jetzt nur die reinen Rohkaffeepreise oder so. Was ist da so dein Ansatz? Also mit welchen Argumenten spielst du da dann so?
Das Schöne ist ja tatsächlich, dass wir gar nicht wirklich groß hinterfragt werden. Also wir haben es zumindest irgendwie gelernt gehabt, wir kommunizieren unsere alle 2 bis 3 Jahre stattfindenden Preiserhöhungen. Weil wir es einmal quasi in der Winterpause gemacht hatten, dachten, oh cool, jetzt haben wir Zeit, können wir die Tafel neu malen und dann steht der erste Gast da und dann ging voller Shitstorm los. Da haben wir es kurz erklärt, dann war es wieder gut. Das zweite Mal haben wir es schlauer gemacht gehabt, dann haben wir es dann ein paar Wochen Vorlauf quasi auf Social Media den Leuten gesagt, haben auch erklärt gehabt, wie es bei uns ist und ich glaube, es gab nur positive Zustimmung. Da haben wir alle auch gemeint gehabt, okay, also ich glaube, nur Smokoschka kann die Preise erhöhen und alle feiern das. Aber da war das auch wirklich lange, lange überfällig. Also ich muss sagen, wir haben in der Kaffeehistorie, da haben wir echt ein bisschen zu kämpfen. Wir haben damals nach bestem Wissen und Gewissen unsere Bohnenpreise für den Verkauf von Kaffee kalkuliert. Und wir waren halt neu hier und wir wollten uns jetzt auch nicht gleich irgendwie preistechnisch auch komplett aus dem Segment rausschießen. So.
Guck mal, wir sind die neue Elite.
Richtig, genau. Ja, genau. Und das hat ja auch mit dem widerstrebt, was ich ihr gesagt habe. Ich habe auch gesagt, ich will ja keinen Kaffee machen nur für die oberen 10.000, sondern den soll sich eigentlich jeder leisten können. Und trotzdem waren natürlich die Preise, die wir jetzt hatten, zu dem, was du als Vergleichspreis hast. Du hast ja eigentlich nur den Lebensmittel-Einzelhandel gehabt. Oh, da waren wir schon deutlich drüber. Und das ist natürlich etwas, da kommst du über die Jahre nur schwer raus. Natürlich haben wir in all den Jahren immer ein bisschen angepasst. Mit jedem neuen Kaffee haben wir auch ein bisschen geguckt gehabt, okay, wow, den haben wir jetzt auch schon echt höherpreisig eingekauft. Haben dann versucht, das ein bisschen anzupassen. Wir sind im grünen Bereich, aber das ist natürlich, wenn ich dann manchmal weiß, ich habe einen Rohkaffee, den auch ein anderer Kollege beispielsweise in Berlin hat. Und da kostet das aufs Kilo gesehen am Ende 10 Euro mehr. Und er kriegt es ja genauso verkauft. Dann es ist halt schade, es ist halt Geld, das fehlt dir vielleicht wieder für andere Projekte. Am Ende des Tages könnt ihr aber auch sagen, okay, 10 Euro mehr dafür finde ich einfach auch vollkommen überteuert. 5 mehr wäre
komm, wir treffen uns in der Mitte, beide.
Genau, das wäre irgendwie ganz charmant, da muss man gucken. Also wir haben das jetzt vor einigen Jahren angefangen, das ist ein ongoing process, ich habe es immer noch nicht, und wir haben es immer noch nicht geschafft, das jetzt auch visuell so aufzubereiten, wie ich es mir gerne wünschen würde, aber wir haben jetzt quasi in unseren Kaffees haben wir seit vielen Jahren tatsächlich eine 100%ige Preistransparenz. Also wir haben langjährige Kooperationen mit Rohkaffeehändlern beendet, die uns nicht zumindest einen FOB-Preis kommunizieren konnten. Für viele haben wir auch Farmgate-Preise. Wir kaufen mittlerweile einige Kaffees, wo wir ernten, von vorfinanzieren oder über fixe Abnahmemengen per Kontrakt festhalten. Wir importieren mittlerweile direkt, also so wie ihr das macht. So, wir haben das jetzt mit Äthiopien 3-mal gemacht und dann unsere eigenen Container bestellt. Das ist schon etwas, wo wir natürlich, was wir machen, weil wir genau damit ein bisschen, sagen wir mal, auch in den Themen, die uns wichtig sind, nämlich Preistransparenz, Wissen, wo kommt der Kaffee her, da können wir natürlich da ein paar Pluspunkte sammeln, vielleicht auch bei manchen unserer Kunden. Am Ende des Tages ist natürlich aber auch bei der Größe, die wir haben, nach wie vor halt eine extrem kostspielige Sache. Also ist nach wie vor, wenn ich es einfach haben will, dann klar, dann kaufe ich Kaffee, der on spot ist, dann, wenn ich ihn brauche und muss nichts vorfinanzieren. Wenn man natürlich so eine ganze Jahresernte oder einen Jahresbedarf von irgendeiner Sorte vorfinanziert, dann das liegt dann eine Zeit lang bei einem, selbst in der Rösterei rum. Es hat schon eine ziemliche Kapitalbindung. Und deswegen habe ich halt immer einen Heidenrespekt vor allen Kollegen, die es mit den Begriffen Direct Trade ernst meinen oder die alleine nur bei der Kaufgestaltung ihrer Kaffees einfach da den Farmern so eine gewisse Verlässlichkeit eben auch bieten. So, das ist immer so diese auf Augenhöhe und bla bla.
Ja.
Ja, das ist manchmal schwer. Also ich kann mich davon ja nicht freisprechen. Also am Anfang waren wir ja auch ein kleines bisschen so, aber weil wir es nicht besser wussten. Also wir kannten dann ein paar Kaffeefarmer und sonst was, aber mittlerweile ist ja für mich irgendwie mal eine Farm besucht haben oder Bilder von einer Kaffeefarm haben und das hübsch auf der Webseite aufbereiten, das hat ja nichts mit transparentem Handel und Direct Trade zu tun. Das ist Marketing, das gehört ja mittlerweile dazu. Deswegen haben wir auch ganz bewusst solche Bilder auf unserer Webseite nicht, weil ich will da nicht irgendeine Nähe vorgaukeln, die es vielleicht manchmal gar nicht gibt.
Ja, schick uns mal ein Foto. Und dann kriegst du ein Foto von jemand anderem, aber du weißt es nicht, weil woher?
Genau, also das ist irgendwie schwierig und es ist halt deswegen schwer und deswegen bin ich da, ist dieses Thema manchmal etwas, was mich so ein kleines bisschen ärgert, weil als wir gegründet haben, 2014, dachte ich, oder ein paar Jahre später habe ich gedacht, oh wow, das war schon so ein bisschen so eine Hochphase von dieser, die neue Specialty-Coffee-Szene. So, weil es in der Zeit, so 2014, 2015, sind viele Röstereien, die es jetzt noch gibt, tolle Kollegen, sind entstanden. Und wir alle und auch die Kollegen, die vor uns schon am Start waren, haben so ein bisschen so, aber jetzt in den letzten Jahren einfach das Feld von den Begrifflichkeiten vorbereitet. Also warum funktioniert Spezialitäten-Kaffee? Warum können Cafés oder Röstereien Preise verlangen, wie wir es gerade machen, weil viele sehr engagierte Kollegen in den letzten Jahren halt eben Aufklärungsarbeit geleistet haben und tolle Cafés an den Start gebracht haben und einfach Leuten gezeigt haben, Kaffee ist halt mehr als nur, ich sag mal, schwarz, heiß und bitter. Jetzt kommen halt die ganzen cleveren Leute, die darin halt ein Case sehen und das Wachstumspotenzial und die dann eher mit so einer Marketingbrille das machen und naja, die treiben halt diese ganzen Begriffe, die eigentlich schön sind. Auch Nachhaltigkeit ist ein toller Begriff und ich finde es halt manchmal
einfach. Aber es ist super schwierig, ja.
Ja,
es also ist, wir haben auch echt am Anfang überlegt, wie machen wir das? Also was schreiben wir denn da drauf? Was macht uns irgendwie, was macht uns besonders? Ja, nachhaltig, ja toll.
diese ganzen Worte, diese Worthülsen, das macht mich wirklich, das nervt mich halt. Und das Blöde ist halt, dass halt eben in diesem Wachstumsmarkt, in dem wir beide uns befinden, es halt ganz viele Leute gibt, die das ja noch nicht unterscheiden können. Die können ja nicht den unterscheiden, der das wirklich macht und den, der das schön verpackt. Also wenn ich irgendwie immer sehe, boah, wir sind super transparent und kaufen direkt einen Kaffee und dann guckst du auf die Seite und da steht nichts zur Farm, nichts zu Preisen, nichts zu gar nichts. Also es ist
oder schlechte Preise.
Oder schlecht, ja.
Also ja, das ist, weil die Leute wissen es ja nicht besser. Also also viele können ja dann vielleicht mit den Preisen auch gar nicht so wirklich was anfangen. Das aber ist, die Transparenz ist da.
Voll. Und das ist einfach schwer, weil natürlich wir auch jetzt mit solchen Mitbewerbern auch kämpfen. Und das ist dann einfach schwer, wenn... Was heißt schwer? Nichts ist schwer, alles ist schwer, alles ist leicht. Nein, es ist einfach... So wie wir manche Sachen machen, stecken wir halt manchmal viel Geld und viel Liebe ins Produkt. Und das fehlt uns manchmal an anderer Stelle. Und
persönlich manchmal auch einfach.
Auch persönlich, ja. Also ich weiß heute noch, was Reduktion bedeutet. Und das ist auch vollkommen okay, weil ich es ist vielleicht manchmal so rein kaufmännisch, ist zu viel Liebe zum Produkt schwierig. Kann da nicht aus meiner Haut, ist halt eben so. Und trotzdem ist es irgendwie aber gerade halt jetzt so ein Punkt, wo man einfach gucken muss, dass man sich halt hier und da nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen lässt. So. Dass man halt einfach auch wie jetzt es schafft, auch dort halt irgendwie seine Stärken und seine Vorzüge zu zeigen, ohne jetzt andere bloßzustellen. Das wäre auch nicht unser Ding, aber einfach um zu zeigen, also das, was wir machen, machen wir aus Überzeugung. Das, was wir sagen, können wir belegen. Hier sind keine Marketing-Worthülsen. Und wenn dann am Ende der Kaffee auch noch super schmeckt, dann ist spitze. Aber das ist Arbeit. Das macht man nicht als Inhaber nebenbei. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir immer noch uns verbessern können. Wo man auch, glaube ich, tatsächlich gerade bei den Leuten, über die ich mich manchmal aufrege, einfach auch mal gucken kann, okay, dann machen wir es halt auch so ein bisschen.
Ja, das kann ich auch, also ja. Wirklich.
Richtig, genau. Ja. Ich kann da sogar noch was drunter schreiben, so, weil wir das Zahlenwerk oder was immer haben. Aber das ist ein schwieriges Thema gerade. Und ich weiß natürlich, dass viele, also wir beide bewegen uns ja in einer kompletten Blase. Das merke ich auch immer wieder. Also wenn wir in Urlaub fahren, dann haben wir eine Liste von Cafés in eventuellen Städten, wo wir hingehen können. Oder haben dann einen eigenen Koffer fürs Kaffee-Equipment. Und dadurch sind wir ja manchmal gar nicht mehr so in der Welt zu Hause, in der halt viele unserer Kunden zu Hause sind. Und deswegen ist es mir halt einfach schon wichtig, da einfach auch zu gucken, so okay, was sind denn dann potenzielle Mitbewerber? Und dass wir einfach da einfach schauen, so hey, wir müssen auch für unsere Kunden erreichbar, auffindbar und bleiben. Weil es wäre ja schade, weißt du, wenn du so einen Aufwand betreibst und am Ende des Tages kriegt es irgendwie keiner mit. Also dann ist es immer noch, also ich meine, am Ende des Tages haben wir es nie gemacht gehabt, irgendwie, damit wir eine tolle Story verkaufen können. Aber wir haben auch festgestellt,
die tolle Story kommt jetzt obendrauf.
Richtig, genau.
Weil sie einfach da ist.
Genau, aber es ist vollkommen richtig. Also das haben wir so oft, also bei uns im Ladengeschäft, wenn wir da manchmal ein bisschen was dazu erzählt hatten, Hintergründe und sowas, boah, ist ja Wahnsinn, das wussten wir alles gar nicht. Okay, dann denkst du manchmal, ah, ist schon richtig. Es ist halt schon toll, gute Sachen zu machen, weil wir es ja primär machen, weil wir davon überzeugt sind. Aber in der heutigen Zeit ist es manchmal einfach aus unternehmerischer Sicht einfach auch blöd, einen Mehraufwand zu betreiben, die dich auch einen Haufen Geld kosten, ohne das dann halt in irgendeiner Form auch weiter nach außen hinzutragen.
War das für dich auch dann die Motivation aus dem, ich habe 1400 Follower bei Instagram, habe aber noch nie einen Post gemacht.
Das hätte ich zu
4000. Das war unsere erste bewusste Begegnung übrigens, und das hast du mir gesagt.
Das war auf dem Berlin Coffee Festival, gell?
Ja, genau.
Genau, ja, wir haben jetzt mittlerweile 5000. Ich bin da echt schlecht drin in diesem Ding und ich fand das dann irgendwann echt cool. Also ich bin ja auf Messen zum Teil richtig hart angegangen worden. Da standen auf einmal Leute vor mir und haben mir ein Telefon ins Gesicht gehalten, so, is this you? 1000. No post. Und dann, ich so, yes. Und ich glaube, wenn Franzi Instagram nicht so wichtig gewesen wäre und es tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine wirklich brauchbare Alternative gegeben hätte, dann wäre mein erster Post gewesen so, bye-bye Instagram, see you on whatever.
Facebook.
Damit haben wir angefangen. Das haben wir auch immer noch so. Und das, ich hatte einfach damals so die Zeit nicht gehabt, das zu pflegen. Und ich habe halt meinen Facebook-Kanal gepflegt gehabt und Instagram war halt angemeldet. Und das ist dann halt peu à peu größer geworden. Und es hat schon für Leute, die Instagram bedient haben, also einfach nur zu fassungslosen Kopfschütteln geführt gehabt, dass wir irgendwie irgendwann mal über 1000 Follower hatten und keinen einzigen Post.
Ich fand das sehr beeindruckend. Also ich dachte so, der muss wirklich auch ein bisschen, also wirklich gute Arbeit machen. Weil das, also diese 1400 Follower auf Instagram, ohne irgendwie da aktiv zu sein, bedeutet ja aber irgendwie, die Leute haben dich auf dem Schirm und suchen eine Möglichkeit, eventuell mit dir in Kontakt zu treten oder so. Oder haben das halt wenigstens irgendwo abgespeichert, dass sie wissen, Stuttgart, alles klar, Mokuschka, da möchte ich mal hin. Das war das, was das mit mir gemacht hat.
Okay, witzig, ja, ich glaube, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, tatsächlich war das dann vor 2 Jahren, also dann war der erste Post, müsste gewesen sein, unser 5-jähriges Jubiläum. Ich glaube, wir hatten im November, Dezember dann beschlossen gehabt, okay, jetzt werden wir auch Instagram dann aktiv schalten. Und dann habe ich gesagt, gut, dann starten wir mit dem Jubiläum. Und seitdem macht es die Franzi, mit der du ja auch schon, glaube ich, hier so einen schönen Podcast hattest.
Liebe Grüße.
Genau, liebe Grüße, Franzi. Und ja, sehr, sehr, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie sich das entwickelt hat.
Ja, also weil es ja von wir machen gar nichts zu, wir sind sehr aktiv.
Ja, ich bin auch sehr froh, ich mache gar nichts. Also das, ich mache Urlaubsvertretungen ab und zu und lasse mich da einweisen und muss mich auch immer alle paar Wochen mir nochmal das nochmal kurz zeigen lassen. Also ich bin, da merke ich dann doch schon, dass ich älter bin. Dieser neumodische Kram, finde dann manchmal die Buttons nicht und kommentiere dann irgendwas und werde später dann intern gerügt. Ich hätte das doch bitte so und so machen müssen. Und
diese, okay, ich wollte nur helfen.
Ja, und diese ganzen Algorithmen, die es da mittlerweile gibt. Und das ist schon tatsächlich mittlerweile auch eine Wissenschaft geworden. Also ich dachte ja früher, hey, cool, das ist ein Kommunikationskanal, den wir nutzen können, um einfach den Leuten irgendwas von uns mitzuteilen, die wir halt face-to-face nicht sehen. Mittlerweile, wenn ich Franzi da manchmal zuhöre, das ist ja fast schon Drückerkolonne-mäßig, dass, wie man da manche Sachen posten muss, damit man in irgendwelchen Algorithmen noch sichtbar bleibt und sonst was. Und ich habe zu ihr auch gesagt, also wir müssen da halt irgendwie eine Kommunikationsstrategie finden, bei der ich möchte nicht permanent nur sagen, hier, kauft, sondern, aber wir haben auch nicht permanent irgendwie was zu sagen, aber eigentlich möchte ich eigentlich immer, wenn wir rausgehen, sollte da irgendwo auch ein gewisser Mehrwert für die Leute da sein. Weil ich persönlich finde halt auch so rein auf Kauf, Kaufgebote abzielende Werbung finde ich auch nervig. Und da wollten wir uns auch ein bisschen abheben. Und ja, ist die Schwierigkeit aber oder die Herausforderung für sie, einfach da so ein bisschen so dieses, das, was wir quasi so im zwischenmenschlichen Bereich im Café machen können, dann quasi auf eine virtuelle Ebene zu bringen.
Ja, und das, also das klappt ja ganz, ganz gut. Also, und Instagram verändert sich ja auch total und sowieso Social Media auch. Also die schöne Bilderbuchplattform ist es halt nicht mehr. Nee. Und genau, es ist halt super viel Werbung. Und sich da dann auch wieder irgendwie von abzuheben, dadurch, dass es halt einfach ganz offensichtlich nicht einfach nur Werbung ist, aber es schon darum geht, Menschen zu gewinnen, die Produkte kaufen. Und da so ein Mittelding zu finden, macht dann halt auch wieder Spaß. Und,
genau. Und ich glaube, das ist eben genau das, was also ich mir immer wünsche, auch von anderen Kollegen, ist halt, dass wir sind alle, wir machen ähnliche Sachen und trotzdem macht es jeder auf seinem Stil. Dass man da einfach authentisch bleibt und noch ein bisschen so sein eigenes Profil hat. Das ist irgendwie, was ich mir wünsche, so ein bisschen noch so einen menschlichen Touch auch hat. Das ist das, was halt manche von den Newcomern gerade so ein bisschen anders machen. Das ist halt oft alles sehr, sehr geleckt und Marketing und es ist schön und es ist alles stimmig. Da kann man nichts gegen sagen, aber es ist so ohne Seele.
Ja, so kann ich das anfassen? Oder? Hallo? Ist da jemand dahinter?
Genau, ja. Das ist halt so auch so austauschbar geworden. Und ich meine, das ist bei euch beiden, guck mal, die Gio und du, ihr seid ja zwar auch ganz unterschiedliche Personen, aber am Ende des Tages sind wir die Menschen. Also es ist ja auch genau das, was bei uns in den einzelnen Geschäftsbeziehungen auch dahinter steht, ich sag mal, Menschen machen Geschäfte mit Menschen und da muss es auch eine persönliche Ebene geben, die irgendwo stimmt und es muss eine gewisse Sympathie geben und nur so kannst du auch irgendwo eine Langfristigkeit hinbekommen, auch nur so kannst du irgendwie eine Ebene finden, auf der man halt mal was miteinander aushandeln kann. Es ist ja auch nicht immer möglich, dass zu den Gegebenheiten, die du gerade hast, irgendwie ein Geschäft möglich ist. Dann sagst du, pass mal auf, hey, es ist gerade eng bei mir, können wir das so und so machen? Und dann sagt der andere, hey, ist das überhaupt kein Thema. Das ist halt eben, man muss reden. Und das ist etwas, das ich halt manchmal so ein bisschen so, ja, der neuen Generation manchmal so ein kleines bisschen vermisse. Es ist halt alles so ein bisschen glatter geworden. Es ist halt nur noch die E-Mail. Ja.
Ja, und dann irgendwie sehr gut durchgestylt, sehr, sehr technisch, auch direkt von Anfang an. Und die Kaffeequalität auch nur wirklich so ganz oben.
Also jetzt, aber auf dem Papier.
Ja. Ja. ja, also auf jeden Fall halt nicht so nahbar. Und ich sehe aber halt auch genau diese Entwicklung bei Röstereien, die schon da waren, die jetzt quasi von dieser kleinen Rösterei in diese fast schon Industrierösterei reinwachsen, dass das da auch bei manchen so ein bisschen verloren geht. Also dass man da auch irgendwie nicht mehr weiß, wen kann man da jetzt eigentlich ansprechen. Aber das ist so ein grundsätzliches Problem mit, also sobald man irgendwie ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen ist. Weil genau so findet halt auch jeder so seinen Weg, den er gehen kann. Auch, ne? Also weil du kannst ja nicht immer überall vorne stehen und sagen, hallo, hier bin ich und heute erzähle ich euch mal, was ich mache, weil dann machst du ja gar nichts
mehr. Also ich stehe bei mir seit Jahren schon, eigentlich mache nur noch Krankheits- und Urlaubsvertretungen. Und dann mache ich Spülmaschine, mache ich dann am wenigsten falsch, weißt du, so. Also es ist ja so, die Aufgaben wachsen auch und ich meine, wir können uns dann vielleicht in 2 Jahren, machen wir dann nochmal Podcast Nummer 480.
49,
ne? 49, ah, stimmt, genau, wir machen das jetzt ja im jährlichen Turnus, das ist dann auch quasi mit meinem Alter übereinstimmt. Aber dann können wir gucken, ob das dann bei mir auch funktioniert hat, weil ich das mir auch quasi damals in den Businessplan, den ich mir geschrieben habe, auch so ein bisschen so als Vision reingeschrieben. Da sind wir noch nicht angekommen an dem Punkt, dass es eine gewisse Produktionsgröße gibt, die ich anstrebe. Und ab der würde ich gerne eigentlich gar kein quantitatives Wachstum mehr haben, sondern wirklich nur noch qualitativ. Was uns jetzt ja in den letzten 7 Jahren auch jedes Jahr gelungen ist. Also worauf ich jetzt wirklich sehr, sehr stolz bin, ist ja, dass wir nicht nur jedes Jahr als Rösterei von den Mengen, die wir produzieren, gewachsen sind. Wir sind auch in der Tiefe, was die Handelsbeziehungen angeht oder wo wir eigenverantwortlich Kaffees kaufen, sind wir immer weiter reingewachsen. Und wir sind jedes Jahr auch über die Gesamtmenge des Rohkaffeebedarfs auch im Cup-Score gestiegen. Also wir haben angefangen wirklich, wir haben immer Minimum 84 Punkte Kaffees. Und letztes Jahr hatten wir einen Schnitt von knapp 86,5 über das gesamte Sortiment. Und da waren natürlich auch ein paar Tonnen nur ein 84er Kaffee dabei, aber da waren halt eben auch so einige Tonnen extrem hochwertiger Kaffees dabei. Und das kostet ja auch mehr, weißt du. Und deswegen sind ja manche dieser, man hat ja vorhin wegen den Preisen gefragt, ist halt manches auch eher so eine Mischkalkulation. Dann verdienst du vielleicht an dem einen Kaffee ein bisschen besser, bei dem anderen ein bisschen weniger. Aber das ist okay. Also, und manche der Kaffees, die wir haben, sind halt einfach auch Wunschkaffees gewesen, die wir haben wollten oder die ich haben will. Dann wird es halt gekauft. Also ist ja die finale Entscheidung obliegt ja immer noch bei mir, genau. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass wir das hinkriegen, weil ich diese Gefahr oder das Risiko natürlich einfach auch sehe, weil man muss ja auch realistisch bleiben. Also wenn ich jetzt im Jahr 5 Tonnen oder 10 oder 20 röste oder ich röste 200, dann glaube ich nicht, dass ich bei den 200 in den einzelnen Segmenten auch diese Mengen an hochwertigem Kaffee noch bekomme. Weil am Ende des Tages ist Spezialitätenkaffee ist einfach noch limitiert. Der Markt selbst wächst, also gerade was die Nachfrage angeht. Also irgendwann hast du dann auch die Schwierigkeit, dass du sagen musst, so, okay, krass, also wenn ich jetzt 10 Tonnen von dem Kaffee brauche und es müssten alles 86 Punkte sein, dann kriege ich das nicht hin. Hab halt nur 5. Und dann stehst du halt vor dem moralischen Dilemma. Kaufst du was anderes dazu und blendest es und verkaufst es immer noch als, oder machst du eine zweite
Single
Linie?
Single Origin, ja.
Also es ist schwierig. Also ich glaube, das ist tatsächlich eben, also wir wollten auch nie eine zweite Linie machen, wo wir sagen, das ist jetzt unser günstiger Kaffee. Der ist ein bisschen schlechter, aber immer noch gut und immer noch mit genauso viel Liebe und Handwerk und Handwerkskunst geröstet. Sondern wir haben immer gesagt, wir kaufen nur Kaffees ein, 84 Punkte aufwärts. Und am Ende müssen sie uns schmecken und sie müssen halt eben ins Sortiment reinpassen.
Und die Normalo-KaffeetrinkerInnen, die kriegen auch den 84-Punkte-Kaffee.
Klar.
Und die finden den gut.
Wir finden den super. Das ist halt immer so, das ist, bei den Kaffees blutet mir halt manchmal das Herz. Also wir rösten ja auch nicht alles nur super hell. Also, also unser dunkelster Espresso, und den finde ich echt dunkel, der ist immer noch heller als Jakobs Krönung Filterkaffee. Das weiß ich, weil den haben wir manchmal als abschreckendes Beispiel in unseren Cup-Tasting-Seminaren. Und trotzdem finde ich den als Espresso schon relativ dunkel. Also das spricht natürlich schon auch eine klare Sprache, wie wir rösten. Wir sind schon definitiv, wir rösten hell. Nichtsdestotrotz, klar, die ganz normalen Leute, Die sind eher bei den 2-3 Kaffees, die so ein bisschen auf der dunkleren Seite sind, wo mehr so die schokoladigen Töne im Vordergrund stehen. Aber da versuchen wir auch ganz viel einfach schon auch dementsprechend einfach in der Rohkaffee-Auswahl einfach auch Kaffees zu nehmen, die dieses Geschmacksprofil, in das wir sie rösten, halt später ein kleines bisschen unterstützen. Und halt die ganzen Kaffees, die halt einfach schon mal mit einer unglaublichen Komplexität daherkommen, die vielleicht einfach auch deutlich, deutlich teurer im Einkauf waren, natürlich, die werden eher hell bis mittel geröstet.
Und hast du schon mal irgendeinen Special-Kaffee, der relativ teuer war, bereut? Oder eine Entscheidung, die du für dein Sortiment getroffen hast?
Tatsächlich ja. Ja. Ja, nee, und zwar, das ist, also ist aktuell kämpfen wir ein bisschen damit. Wir haben jetzt zweimal beim Cup of Excellence mitgeboten und haben tolle Platz 8 Mexiko, Platz 7 El Salvador. Und ich persönlich finde die Kaffees super. Also ich bereue die Kaffees nicht. Ich finde, sie sind auch für mein Dafürhalten auch wirklich, wirklich toll geröstet. Also das Feedback, was wir haben, ist super. Aber da merken wir eben auch, also für solche hochpreisigen Kaffees sind wir, vielleicht was den Online-Markt angeht, einfach noch nicht tief genug oder noch nicht lang genug dabei. Weil das sind halt schon sehr besondere Kaffees und die kannst du ja auch nicht, die kannst du ja nicht zum Selbstkostenpreis rausgeben. Natürlich musst du auch daran noch ein bisschen was verdienen. Aber wenn du dann halt auf einmal so Preise aufrufen müsstest, 20 bis 25 Euro für 250 Gramm, dann funktioniert sowas eigentlich nur an gewissen Festivitäten, ich sag mal Weihnachten und Ostern. Da haben wir uns letztes Jahr, also ich will nicht sagen verhoben, da haben wir aber, wir haben mehr gekauft, weil uns das wichtig war, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen eine relevante Größe kaufen und haben dann zusammen mit jemandem geboten. Ja, das ist okay, also auch diese Kaffees kriegen wir verkauft, aber das ist dann eben noch nicht so, dass wir dann, wenn wir da 60 Kilo von so einem Kaffee haben, was echt teuer ist, was wirklich teuer ist. Mhm. Das sind ja dann Kaffees, die musst du dann manchmal mit Luftfracht dann einfliegen, dann kostet dich der Transport immer gleich so viel wie der Kaffee selbst. Ja, das ist so ein bisschen schade, das aber bereut habe ich es nicht. Das ist, ich hab mich ein bisschen gewundert.
Learning.
Es ist Learning, ja, und es ist aber eher am Ende des Tages ist es halt einfach, es zwingt uns, wenn wir das nach wie vor machen wollen. Und ich finde, auch ich werde nach wie vor beim Cup of Excellence immer mal wieder mitmachen, weil es da tolle Kaffees gibt, um den Leuten einfach zu zeigen, was Kaffee ausmachen kann. Das heißt nicht, dass ich das System, auch gerade mit den Abschlägen, die die Farmer da machen müssen, wirklich gut heiße. Das ist nämlich schon auch nicht gerade unerheblich. Aber ich finde, es gibt da zum Teil wirklich außergewöhnlich tolle Kaffees, die es wert sind, auf einer breiteren Basis zur Verfügung zu stellen. Unsere Aufgabe ist einfach zu gucken, okay, wenn es jetzt einmal oder zweimal schleppend lief, woran liegt's, was können wir machen, dass wir da vielleicht für die Leute dann ein bisschen besser auffindbar werden. Mhm. Also Franzi, hast du gehört? Kannst du dir
fürs
unterstreichen?
Nächste Mal?
Genau. Nein, die ist da schon im Thema. Nee, das ist gut. Also das ist aber, ich glaube tatsächlich, da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt hatte. Also je länger du dich mit Spezialitäten Kaffee beschäftigst, desto mehr lebst du irgendwann in der Blase. Du nimmst manchmal Dinge für normal hin und vergisst einfach so, Cup of Excellence. Ja, vermutlich haben 90% meiner Gäste noch nie gehört, was das ist.
Mhm. Und ja, du stellst denen das einfach als das hin und die denken.
Genau, und das am Ende.
Okay, Kontext.
Genau, Kontext. Und das ist eben eigentlich, ich hatte es früher immer gesagt gehabt und mittlerweile vergesse ich selbst ab und zu, dass wir machen vermeintlich ein Produkt, was jeder kennt, nämlich Kaffee. Aber Spezialitätenkaffee ist in seiner Komplexität mit den vielen Facetten und auch den vielen Faktoren, die auch gerade in der Preisbildung einfach unglaublich tiefgehend sind, ist es ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und jetzt will natürlich nicht jeder, der bei dir einen Kaffee trinkt oder ein Päckchen Kaffee kaufen, eine halbe Stunde lang das Ohr abgekaut bekommen. Auch gut. Aber trotzdem musst du es halt irgendwie da den Spagat schaffen, eben auch den Leuten, die eben noch nicht so tief in der Materie drin sind, wie wir zwei und manche andere das sind, denen halt trotzdem auch zu zeigen, hey, das macht wirklich Sinn, das mal zu probieren. Ich weiß, das ist eine hohe Zahl, aber es geht nicht darum, dass irgendwie sich das Eichhörnchen, sich die Taschen unglaublich vollstopft, sondern gute Produkte, bei denen ein hoher Aufwand betrieben wird, die müssen einfach was kosten. Am Ende des Tages machen wir uns komplett lächerlich, wenn wir unsere guten Kaffees versuchen würden, zu irgendwelchen Dumpingpreisen zu verkaufen. Also
ja, voll. Ja, und da ist eigentlich so die Hauptaufgabe liegt da drin, das so zugänglich wie möglich irgendwie zu machen. Und das halt nicht durch den Preis, sondern durch die Art und Weise, wie es kommuniziert ist.
Genau.
So, hier probier mal, auf jeden Fall, musst du mal probieren. Und dann gar nicht so, nee, das machst du aber falsch, das musst du so machen, sondern mach das so, wie du es gut findest und dann lass mal darüber sprechen.
Und das
richtig
ist,
falsch gibt es gar nicht.
Genau, und das ist halt eben genau das, was wir jetzt auch gerade lernen. Also gewachsen sind wir ja tatsächlich aus der Struktur raus, dass wir eigentlich das meiste bei uns noch immer stationär im Laden verkaufen. Also wir haben zwar einen Online-Shop, der läuft auch, aber das ist noch bei uns ein Nebengeschäft, ein ganz klares Nebengeschäft. Und das meiste verkaufen wir tatsächlich wirklich bei uns noch unter der Woche halt eben im Ladengeschäft. Und das ist natürlich schon super, weil da sind wir noch sehr, sehr nah an den Leuten dran und können halt oft noch irgendwelche Informationen, gerade wenn ein neuer Kaffee da ist oder einer ist aus, auch habt ihr den gar nicht mehr? Nö, dafür gibt es jetzt den und hier und da zwei, drei Worte. Mhm. Das ist super. Das hast du ja in der reinen Online-Schiene eben nicht, sondern da ist es eben nur rein über das Visuelle. Was schreibst du dann da? Welche Tiefe machst du? Das ist auch super spannend, aber es ist halt ein komplett, und das muss ich halt auch jeden Tag irgendwie lernen, das ist eine komplett andere Art und Weise, Kaffee zu verkaufen, wie die, mit der ich jetzt eigentlich groß geworden bin.
Ja, also wir merken das auch, dass auf die Art und Weise, wie wir das machen, durch dieses authentische, sehr nahbare, das funktioniert halt rein über Blog und Instagram oder so, funktioniert das gar nicht und macht uns auch gar nicht so viel Spaß. Also auch wenn es so aussieht,
ja. Das
ist schrecklich. aber also uns fehlt es halt total, genau diesen Leuten zu begegnen, die vielleicht auch einfach zufällig am Laden vorbeilaufen und dadurch dann irgendwie interessiert sind oder so. Ja, wir quatschen schon super lange. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde dranhängen.
Oh, Aufnahme läuft noch, wenn ich das beruhigt.
Ja, aber ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen.
Alles gut.
Ich glaube, wir hätten super viele Themen, über die ich noch gerne mit dir sprechen würde, wo ich ein bisschen tiefer reingehen würde, weil wir jetzt so viel angekratzt haben. Aber dafür ist der Podcast ja da. Wenn ihr jetzt Fragen habt und denkt so, da wollte ich mehr zu wissen, dann schreibt ihr jetzt einfach Stefan über Instagram.
Genau.
Ja.
Ich antworte dann auch persönlich. Versprochen.
Okay, cool. Sehr gut. Ich habe noch ein paar letzte schnelle Fragen für dich. Ich möchte eine schnelle Antwort. Mhm. French Press oder Herdkocher?
French Press.
Standard oder Experimente?
Experimente.
Kenia oder Brasilien?
Brasilien.
Fair oder Bio? Ja.
Aber nur die guten Brasilianer.
Klar.
Gibt's wahnsinnige Unterschiede, genau. Aber Brasilien.
Fair oder Bio?
Ich bin mit beiden Begriffen nicht happy.
Ja, und wie sieht es bei fair und direkt aus?
Dann wäre es direkt, wenn es wirklich direkt gehandelt ist.
Das ist übrigens auch eins der Themen, über das ich gerne noch ein bisschen länger gesprochen hätte, weil das ist einfach mega, mega spannend, wie man da rangehen kann. Aber wir sind uns einfach einig, dass wir das beide finden. Kaffee kann oder muss?
Kaffee muss.
Filter oder Espresso?
Filter.
Zu Hause oder unterwegs?
Zu Hause.
Und jetzt die Fangfrage, Arabica oder Cannephora?
Arabica.
Okay.
Aber zu deiner Ehrenrettung, wir hatten ja auf euren Cannephora auch schon gehabt. Der ist wirklich exzellent. Und wir haben ja in all den Jahren, wir haben ja von Tag 1 an immer ein 100% Cannephora bei uns auch im Sortiment gehabt. Also wir haben nie, und das finde ich auch wirklich schwierig in unserer Branche, nie gesagt gehabt, also Cannephora ist kein Kaffee, sondern es ist halt einfach, es hat vollkommen seine Berechtigung. Man darf es halt nicht mit Arabica vergleichen. Es ist einfach, es sind zwei unterschiedliche Kaffeegattungen und beide haben ihre absolute Berechtigung.
Ja, das ist richtig. Und diese Herangehensweise ist halt ähnlich wie mit der Kaffee bei deiner Mutter früher, mit Spezialitätenkaffee. Es ist einfach ein anderes Getränk.
Ja, richtig, genau.
Ja. Ja, sehr schön. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest an die Kaffeesahne-Community? Oder nicht?
Da hätte ich mich drauf vorbereiten müssen, nein. Aber ich, nee,
du hast gesagt, ich muss mich nicht vorbereiten. Ja.
Nee, also ich keine Ahnung, ich kann einfach nur sagen, hier folgt dem Podcast weiterhin, weil er ist ein wirklich guter Podcast. Und trinkt weiter guten Spezialitätenkaffee. Bleibt bei den Röstereien, die ihr mögt und stützt die. Ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit wirklich, wirklich wichtig, so, dass wir, das klingt immer so plump, support your locals, aber genau das ist es eben. Ich finde immer, was wir manchmal vergessen, so, auch ich muss mich da manchmal wieder ermahnen, ist, in der jetzigen Zeit kann man halt wahnsinnig viel einfach auch übers Internet bestellen. Und dadurch geht aber ein kleines bisschen einfach die sehr, sehr wichtige Diversität eben in der Ladenlandschaft verloren. Und ich glaube, wenn einem so ein kleines Geschäft, was auch immer es ist, wichtig ist, dann guckt mal, ob die da irgendwelche Angebote haben, wo man auch in Pandemiezeiten hingehen kann oder irgendwie deren Produkte bekommt. Weil sonst wundert man sich halt irgendwann, dass halt viele coole kleine Sachen nicht mehr da sind. Genau, weil es ist kein Selbstläufer. Deswegen, aber mir ist einfach immer nur wichtig, dass die Leute, wenn sie Kaffee trinken, sich ein kleines bisschen damit auseinandersetzen so da dann halt vielleicht auch ein bisschen gucken, aber einfach auch die Sachen unterstützen, die ihnen am Herzen liegen.
Ja, sehr schön. Ach man, voll gut. Also vielen Dank, Stefan. Das war richtig, richtig schön.
Ja, hat mir auch echt Spaß gemacht.
Ich bin sehr froh, Anna, dass wir das endlich geschafft haben.
Ja, ich glaube, 2 Jahre, gell?
Ja. Seit der ersten Begegnung war das eigentlich so. Lass das bald mal machen. Ja, ja.
Ja, ja, machen wir, ja.
Auf jeden Fall. Ich hab Bock. Ja, ich auch.
Oh Mann. Das ist, ja, aber das heißt, wir als gut Ding will Weile haben. Deswegen, es freut mich wirklich sehr, dass es heute geklappt hat. Ich meine, selbst diese Woche haben wir es jetzt 2-mal geschoben.
Ja, ja, voll gut, läuft. Aber ich dachte diese Woche so, nein, diesmal schaffen wir das wirklich.
Deswegen
komme, was wolle.
Also super, ich freue mich sehr.